Ja, wir wollen zusammen beten, ganz kurz. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass dort, wo du bist, alles neu werden kann. Das ist nicht unsere Chance, aber es ist deine Verheißung. Wir schaffen es nie ohne dich, aber dort, wo du bist, geschehen Wunder. Und darum dürfen wir dich auch bitten für unser eigenes Leben und für unsere Gemeinschaft. Du im Zentrum und wir bei dir. Hab Dank dafür, dass du dein Wort erfüllst, auch in unserem Leben. Amen. Das ist ja zunächst mal ein herausforderndes Thema. Einer trage des anderen Last. Die einen könnten sagen, ich habe mit meiner eigenen Last zu tun, was kümmern mich andere? Oder man könnte sagen, ist das nicht zu viel verlangt? Viele wollen das ja gar nicht, dass ich an ihrer Last mittrage. Das ist ja nicht jedermanns Willkommenskultur. Nicht jeder möchte das. Also die Sache ist nicht ganz so einfach, wie sie sich liest. Und trotzdem sagt das Evangelium, einer trage des anderen Last. Und der zweite Teil oder das andere Thema, was damit verquickt ist, bedeutet ja, dass es eine gemeinschaftliche Dimension der Buße gibt. Buße, das weiß ich ja nur aus meinem Beruf, betrachten die Leute als was ganz Persönliches. Also da hat überhaupt kein anderer reinzumengen. Da bin ich Chef im Ring. Und was ich nicht will, findet nicht statt und alles andere hat hier zu schweigen. Dort, wo ich bin, dort ist vorn, nicht wahr? Buße. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Unsere Bibel sagt, ja, es gibt einen persönlichen Raum der Verantwortung. Den hat jeder selbst, das stimmt schon. Aber es gibt auch eine gemeinschaftliche Dimension der Buße. Wo wäre ich denn ohne die Gemeinschaft, die mich hält? Wenn ich keine Gemeinschaft habe, die mich hält, kann ich mit eigenen Mitteln manchmal Probleme nicht lösen in meinem Leben. Das ist so. Und außerdem, der Text, den ich gleich noch verlesen werde, der spricht genau davon. Da wird nämlich nicht der Sünder angesprochen. Verstehst du? Das wäre ja einfach. Da kennen wir uns doch aus, da wissen wir Bescheid. Aber der wird gar nicht angesprochen. Sondern, und das ist das Spannende an diesem Text, die ihn umgebende Gemeinschaft rückt ins Zentrum, was sie jetzt machen sollen mit ihm. Also die Gemeinschaft ist sozusagen der Adressat des ganzen Textes, nicht der Sünder. Und da wird es spannend an der Sache. Ich habe mich aber zunächst mal gefragt, was ist denn eigentlich das Besondere der Gemeinde Jesu und ihrer Gemeinschaft? Das Besondere der Gemeinde ist doch, dass in dieser Gemeinschaft kein Mensch im Mittelpunkt steht, sondern Gott. Gott ist das Zentrum der Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Weil wir Gott lieben, weil wir Jesus lieben, nehmen wir einander an. Es heißt ja, nehmt einander an, wie ich euch angenommen habe. Das heißt, aus der Annahme, die Jesus an mir vollzogen hat, leitet sich sozusagen ein Verhalten gegenüber den Schwestern und Brüdern ab. Aus der Vergebung, die ich bekommen habe, die mein Leben verwandelt hat, leitet sich ein Verhalten gegenüber den Schwestern und Brüdern ab. Das heißt, Jesus im Zentrum beschenkt uns mit seinem Heiligen Geist und daraus ergibt sich eine Möglichkeit der Gemeinschaft, die viel größer ist als alles, was wir selber zu Wege bringen. Aber es steht kein Mensch im Zentrum, sondern Christus, der dreieinige Gott, könnten wir sagen. Der ist das Zentrum der Gemeinschaft. Und deswegen ist diese Gemeinschaft so anders, weil wo der Heilige Geist unsere Herzen erfüllt, ist Gott Liebe, aber er ist auch eine liebevolle Autorität. Wir können mit Gott nie spielen. Er gibt uns allen eine Hilfe. Mal ist es eine Hilfe der Ermutigung und mal ist es eine Hilfe der Korrektur. Aber es ist immer Gott, der die Gemeinschaft ordnet. Er im Zentrum. Das macht diese Gemeinschaft zu einer unverwechselbaren Gemeinschaft. Und jetzt kommt es darauf an, dass dieser Kontakt zu Jesus lebendig ist, den die Einzelnen haben. Der Weg zur Quelle, der muss frei sein. Ich hatte immer mal ein Problem mit meiner Wasserpumpe, die ich zu Hause bei mir im Garten habe. Die Pumpe hat gearbeitet wie verrückt, aber es kam kein Wasser an. Das ist das Verrückte. Das ist manchmal wie im geistlichen Leben. Es wird zu viel gemacht, viel Aktion, aber es kommt nicht an. So war es mit meiner Wasserpumpe. Und dann habe ich festgestellt, dass das Problem dieses Ventil war. Dieses Ventil ist normalerweise im Wasser drin, ganz unten. Aber wenn hier Schmutz reinkommt und dieser runde Ball nicht mehr schließt, kommt oben kein Wasser an. Und genauso ist das mit unserem Herzen. Der Weg zu einer veränderten Gemeinschaft führt immer erst einmal dahin, dass meine eigene Beziehung zu Christus, zur Quelle, in Ordnung gebracht wird. Dass also dieser Schmutz herausgeräumt wird, sodass das Wasser des Lebens bei mir persönlich neu ankommen kann. So, eine Gemeinschaft ist so gut wie die Christusbeziehung der Einzelnen, wie der Weg zur Quelle, den der einzelne Christ, die einzelne Christin hat. Also ist die Frage der Quelle, meines eigenen Angeschlossenseins an die Quelle so wesentlich für die Gemeinschaft. Ich hatte ja mal, die Leute sagen immer, Pastor, du kannst immer gut reden. Wie ist denn das bei dir? Ist bei dir immer so alles in Ordnung oder so? Sag ich, nein. Ich hatte ja mal so einen echten Fall. Und zwar war ich mal in einer Gemeinde und da hat mir einer eine richtige Ohrfeige gegeben, also so verbal. Der hat mich richtig beleidigt. Vielleicht wisst ihr gar nicht mehr, was das ist, so eine Beleidigung, aber ich wusste das noch und das war richtig heftig. Und da habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt mit dieser Lage? Ich hatte so einen Hals. Also menschlich gesehen war ich richtig verärgert. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wie sich Ärger anfühlt. Vielleicht seid ihr ja alle so durchgeheiligt, dass ihr das gar nicht mehr wisst, aber ich weiß das noch, wie sich richtiger Ärger anfühlt. So, und glücklicherweise hatte ich ja einen Seelsorger. Also ich liebe meine Seelsorger, waren verschiedene, die ich in der Zeit bis heute hatte. Ich bin dahin gejoggt und habe gesagt, du pass mal auf, ich habe so die Schnauze voll, ich möchte hier am liebsten abhauen. So geht mir es im Augenblick. Ich habe richtig die Schnauze voll. Was soll ich denn machen? Da sagt er zu mir, pass mal auf, erstmal bleibst du. Du kannst ja nicht einfach weglaufen. Sondern du lad doch mal den anderen ein zu dir nach Hause und der soll dir mal erzählen, was er gegen dich hat. Auf die Idee hätte ich eigentlich als Pastor alleine kommen können, aber es fiel mir nicht ein. Da war der Ärger dran schuld. Na, jedenfalls habe ich den eingeladen, das musste ich mehrmals machen, weil die Person gar nicht kommen wollte. Jetzt saß sie bei mir im Raum. Ich habe den besten Platz angeboten meiner damaligen Möglichkeiten. Und jetzt ging das los. Sag ich, Bruder, ich habe so den Eindruck, dass ich irgendwie eine Art Problemfall für dich bin. Sag mir doch mal bitte, was dich an mir stört. Vielleicht habe ich ja verschiedene Sachen selber nicht gemerkt. Wir denken ja immer, wir merken alles, aber das ist gar nicht so immer der Fall. Also habe ich gefragt, vielleicht habe ich ja was nicht gemerkt und du hast an mir was festzustellen, was nicht stimmt, und dann sag's mir doch mal bitte. Ging die Eierei los. Aber so zweieinhalb, drei Sachen kamen raus. Und während er redete, habe ich innerlich gebeten und sage, Gott, was soll ich denn jetzt mit dieser Lage machen? Du hast gesagt, ich soll hierher kommen. Jetzt bin ich hier. Du hast mir gesagt, durch meinen Seelsorger, ich soll den einladen. Jetzt ist er hier. Aber was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt zum Ziel? Und da kriegte ich den Hinweis, nimm das, was dein Bruder dir sagt, an. Rechne also nicht das Netto aus. Stimmt das nicht, stimmt das nur zur Hälfte? Nimm das an und stell dich drunter. Zahle also die Rechnung in Brutto. Und das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, gut, wenn du das und das gegen mich hast, dann knie ich mich jetzt hier hin und gehe da mit dir zusammen zum Kreuz, zu Jesus. Und dann habe ich das ausgesprochen, sage, Herr, mein Bruder hat das und das gegen mich, tut mir leid. Vielleicht habe ich wirklich Sachen nicht gemerkt. Ich habe mich drunter gestellt. Dann haben wir Amen gesagt und haben uns getrennt. Der ging wieder nach Hause. Der Konflikt war mit diesem Gebet behoben. Wir sind jetzt nie engste Freunde geworden, aber wir hatten immer eine arbeitsfähige Beziehung und konnten in der Gemeinde auf einer guten Basis miteinander Jesus dienen. Und das ist viel. Ich kann ja in der Gemeinde nicht den Anspruch haben, dass ich mit jedem eng befreundet sein muss. Das geht nicht, das kann man nicht durchhalten. Aber dass wir eine arbeitsfähige, gemeinschaftsfähige Beziehung zueinander haben, das ist das Wichtige. Und das entsteht eben nur, wenn der Weg zur Quelle freigeräumt wird. Meiner war verstopft. Meiner war verstopft durch meinen eigenen Ärger. Also Gott musste in mir meinen eigenen Ärger erstmal überwinden. Da hat mir mein Seelsorger geholfen. Das hätte ich vielleicht alleine so schnell gar nicht hinbekommen. Und dann konnte die Beziehung so verändert werden. Es ging ja nicht darum, dass ich groß rauskomme oder dass ich Recht behalte. Es ging darum, dass die Gemeinschaft zwischen dem Bruder und mir wiederhergestellt wird. Und das Schöne war, und das schätze ich bis zum heutigen Tage, ich konnte nicht machen, was ich will, weil Jesus Herr meines Lebens ist, und der konnte aber auch nicht machen, was er will. Verstehst du? Und dadurch hat unsere Gemeinschaft eine Chance, weil keiner machen kann, was er will. Wir sind alle gebunden an Christus oder wir entfernen uns von ihm. Aber insofern wir seine Nähe suchen, werden wir zurechtgebracht. Das ist ganz ermutigend. Und jetzt lese ich unseren Text, weil ihr werdet gleich merken, dass unser Text auch von so etwas Ähnlichem redet. Ich lese jetzt nach Martin Luther, der Übersetzung von Martin Luther, Galater 6, Vers 1 bis 5. Liebe Brüder, die Schwestern dürfen sich mitgemeint fühlen, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Es gibt da immer so die klassischen drei Punkte, das habe ich von meinem Vorgänger Peter Fischer gelernt. Also, der erste Punkt heißt für mich, der Fehltritt des Einzelnen. Darum geht's. Hier steht, liebe Brüder, wenn ein Mensch, natürlich einer aus der Gemeinde oder eine, egal wie rum, wenn also ein Mensch in Sünde fällt, das kann ja passieren, was machen wir dann? Und interessant ist, dass diese Aussage relativ allgemein gehalten wird. Es wird hier nicht erzählt, was das für eine Sünde war. Da hat einer geklaut oder war mit der falschen Frau im Bett oder hat irgendwas. Das alles wird weggelassen. Es ist erstmal egal, was das war, aber es war eine Störung. Das gibt's. Ich bin ja mal zu einer Gemeinde gerufen worden, da sollte ich eigentlich eine Evangelisation halten. Die haben sie ein paar Wochen, bevor es losging, abgesagt, weil es ein innergemeindliches Problem gab. Und jetzt sollte ich kommen und das sollte gelöst werden vorher. Dann haben wir also aus der Evangelisation eine Vertiefungstagung gemacht. Da musste ich mal schnell umschwenken. Und da ging es um die Frage, wie kommen wir zurecht? Also es ist in unserer Mitte etwas passiert, was auch immer. Das griechische Wort Paraptoma für Sünde, also Fehltritt, bezeichnet ein einzelnes, singuläres Vergehen, nicht eine generelle Fehlhaltung. So, und worauf es ankommt, sagt der Text, wie geht jetzt die Gemeinschaft mit diesem Fall um? Der ganze Abschnitt, Galater 6, spricht von der Gemeinschaft, also von denen, die nichts falsch gemacht haben. Kannst du dir das vorstellen? Normalerweise ist es doch so, dass derjenige der Gelackmeierte ist, der da irgendwo unter Kreide steht. Das wissen wir doch alle, verstehst du? Wer da was hat, der kriegt dann so die ganzen guten Ratschläge ab und sowas. Aber um diese Person geht's in dem Text gar nicht. Der ist nur wichtig, weil an seinem Fall offenbar wird, wie die Gemeinschaft damit umgeht. Die Gemeinschaft der Nichtbeteiligten, die also nichts falsch gemacht haben, die sind die Adressaten des Textes. Ist das nicht spannend? Ich finde das total spannend, dass Jesus eine Gemeinschaft anreden kann. Und es wird erstmal klar gesagt, Das Ziel ist nicht eine Indifferenz, so nach dem Motto, alles nicht so schlimm oder wir kehren was unter den Teppich. Nein, es soll etwas geklärt werden. Es braucht eine Klärung. Eine Klärung, das heißt immer auch, da ist die Beichte, die Buße, das Zurechtkommen gemeint. Aber es ist ja wie im wahren Leben, nicht jeder sieht sofort alles ein, stimmt's? Das ist nicht immer so einfach mit der Einsicht. Manchmal muss eine Einsicht eben auch wachsen. Die ist nicht so nach einem Gespräch oder mit dem Fingerschnippen einfach herstellbar, eine Einsicht. Und deswegen ist von einer Last die Rede. Denn die Last, um die es hier geht, ist nicht irgendein soziales Problem oder ein psychologisches Ding, sondern es geht um die Last, die eine vorhandene Sünde auf alle legt, auf die ganze Gemeinschaft. Einer trage des anderen, also nicht nur die eigene Sache, nicht nur das eigene Fehlverhalten soll ich in Ordnung bringen, einer trage des anderen Last, die ein anderer durch sein Verhalten auf die ganze Gemeinschaft legt, die soll getragen werden. Das ist das Thema. Und das fragt man sich also, was steht denn hier, was soll man denn machen? Also erstmal ihr, die ihr geistlich seid, ich komme auf das noch im dritten Punkt dann zu sprechen, was das heißt. Ihr sollt ihm zurechthelfen. Das ist ja, da ist eine Seelsorge angesprochen. Also Seelsorge hat ja immer zwei Zugänge. Es gibt ja Leute, die suchen eine Seelsorge und ich reagiere darauf. Aber in einer Gemeinde ist es manchmal auch so, dass man auf jemanden zugehen muss. Nicht alles kommt von alleine an den Ort der Seelsorge. Manchmal muss ich auch ein Gespräch bitten oder ein Gespräch eröffnen. Das ist beide Bewegungsrichtungen gibt es in der Heiligen Schrift. Jesus hat die Frau am Brunnen angesprochen, oder? Der hat nicht gewartet, bis sie ihn anspricht. Er hat das Gespräch als Mann selber eröffnet und irgendwann kam es zu dem Punkt, hol mir mal deinen Mann. Ja, den hatte sie nicht, weil es da eine gewisse Vorgeschichte gab. Aber da hat Jesus das Gespräch eröffnet, aber er hat es mit der besten aller Absichten eröffnet, nämlich das Leben dieser Frau zurechtzubringen, das Licht des Evangeliums hineinzutragen in ihre schwierige Lage. Aber er musste es ansprechen. Und wie war das bei Zachäus, dem Zöllner? Der hat auch nicht gewartet, bis Zachäus sagt, hey, willst du mich nicht mal besuchen kommen? Sondern da hat Jesus gesagt, heute noch muss ich in dein Haus kommen, oder? Und hat den ganzen Stress der Pharisäer auf sich genommen. Also es gab immer Momente, da hat Jesus die Initiative ergriffen und hat Menschen angesprochen. Und das bleibt auch eine Wahrheit, jetzt mal im gemeinschaftlichen Zusammenhang. Es gibt beide Wege. Jemand sucht von alleine die Seelsorge oder die Seelsorge kommt zu ihm hin. Und das hat auch manchmal die Bedeutung, dass es Situationen geben kann, wo der Einzelne oder die Einzelne gar nicht so frei ist, selber zu kommen. Habe ich mehrfach erlebt. Da ist ein Ansprechen notwendig. So, also, jetzt gibt's etwas Interessantes. Es gibt ja Christen, ich bleibe immer noch bei dem Punkt der Fehltritt des Einzelnen, die sind der Meinung, ja, lieber Bruder, wenn ich nichts falsch gemacht habe, dann kann ich ja erstmal über die Sache, die da passiert ist, reden, wie ich will und dann kann ich damit machen, was ich will. Das denken manche. Ich bin ja nicht in Sünde. Die Sünde hat ja ein anderer getan, also bin ich frei, hier mich mal so zu äußern, wie ich das möchte. Das stimmt gar nicht. Diesen Freibrief gibt es überhaupt nicht. Unser Text verbietet das. Der sagt, so geht es nicht. Sondern ihr, die ihr geistlich seid, bringt die Person, die es betrifft, oder die Leute, die es betrifft, bringt es zurecht. Das ist ganz wichtig. So, das heißt, und jetzt komme ich zu einem Punkt, der hat mich sehr angesprochen durch den Text. Es ist nämlich so, in der Reaktion der Nichtbeteiligten auf diesen Vorfall wird das Herz der Nichtbeteiligten offenbar. Das, was im Herzen drin ist, wird sichtbar in der Art und Weise ihrer Reaktion auf diesen Zwischenfall. Und das macht der Text deutlich. Ich komme da noch hin. Also nochmal, in der Reaktion auf einen Fehltritt neben mir, den ich selber nicht verursacht habe, wird mein eigenes Herz offenbar. Meine eigene Bindung an das Evangelium wird sichtbar in meiner Reaktion auf den Fehltritt eines anderen. Und deswegen sind wir alle im Boot, wenn solche Dinge passieren. Wir alle haben eine Verantwortung. Gott heiligt mein Leben nicht nur dadurch, dass er mich von meiner eigenen Sünde überführt. Das macht er extra noch. Das dürfen wir wissen. Das macht Gott. Sondern er heiligt mein Leben auch dadurch, indem er mir zeigt, wer ich bin, wenn ein anderer neben mir sündigt und ich in einer bestimmten Weise darauf reagiere. Da findet auch eine Überführung statt. So, die gemeinschaftliche Dimension der Buße heißt, wir müssen darauf achten, dass das Zentrum bleibt. Also, wenn ich meine Schuld Jesus bekenne, dann darf ich damit rechnen, dass er mir verzeiht und dass diese Vergebung so stark ist, dass Gott mich hinterher ohne meine Schuld ansieht. Sonst würde ich ja laufend als Gebrandmarkter herumlaufen, oder? Wenn alles immer noch Gesprächsthema bliebe, was ich jemals falsch gemacht habe in meinem Leben, würde ich das nicht aushalten. Also mir geht es so, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Mir persönlich geht das so. Wenn ich also jetzt Jesus erfahre in meinem Leben, dass er sein Blut wirksam werden lässt, meine Schuld aus meinem Herzen zu waschen und mich ansieht, als hätte ich nie gesündigt und ich feststelle, wie ich in dieser Liebe Gottes gesund werde, dann ist das jetzt der Maßstab für die geistliche Gemeinschaft. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir aufpassen müssen, dass wenn jemand etwas einsieht, dass das gilt. Wenn sich also jemand beugt, wie ich bei dem Bruder, was ich erzählt habe, ich achte diesen Bruder, der zu mir kam, der mich erstmal beleidigt hatte, dass er diese Buße, die ich vollzogen habe, angenommen hat. Er hat die angenommen und so konnte unsere Beziehung wiederhergestellt werden. Aber nicht immer wird eine Buße angenommen. Und wo sie nicht angenommen wird, haben wir ein Problem mit der Quelle. Da ist das geistliche Leben in unserem eigenen Leben blockiert. Also muss das in Ordnung gebracht werden. Wenn meine Wasserpumpe nicht läuft, dann hole ich mal den ganzen Schlauch raus und ich reinige dieses Ventil. Und danach läuft die ganze Pumpe wieder und das Wasser kommt an. Das Wasser des Lebens, das geistliche Leben, das Jesus bereithält für jeden von uns, fließt, wo die Buße und auch die Anerkennung derselben im anderen Leben, wo das lebendig ist. Und die Anerkennung der Buße heißt, ich rede auch nicht mehr schlecht, auch nicht hintenrum. Es muss eine Sicherheit geben, dass das Evangelium gilt. Und das betrifft auch mein Reden und meinen Umgang. Das ist Maß und Mitte des Evangeliums. Das ist das Zentrum geistlicher Gemeinschaft. In einer solchen Gemeinschaft gibt es nämlich die große Freude, dass jemand neu anfangen kann, dem mal ein Fehler passiert ist, oder? Wenn ich diese Vergebung nicht hätte erleben dürfen, würde ich heute nicht hier stehen. Ich wäre ganz woanders. Das heißt, die Freude des Neuanfangs hängt an der Verbindlichkeit der Buße, dass das gilt, dass davor jeder Respekt hat und dass das hintenrum wie vornerum eingehalten wird. Das ist eine ganz wichtige Lebensfunktion geistlichen Lebens, dass wir verzeihen, wie Jesus uns verziehen hat, sonst werden wir zum Schalksknecht. Das ist für alle Beteiligten, auch die Unbeteiligten, Maß und Mitte. Und da möchte Jesus mit uns hin. Und an unserem Reden, egal ob hintenrum oder vornerum, wird unser Herz offenbar. Unser Herz, was im Herzen drin ist, zeigt sich am Reden. Das Herz ist das Fenster, das Reden ist das Fenster des Herzens. Was ausgesprochen wird, ist drin in deinem Herzen. Das ist so. Und wo das verändert wird, hat Jesus etwas Großes getan an mir. Im Übrigen, das Schöne ist, wo das geschenkt ist, wo das niedergelegt wird in die Mitte, haben alle einen Gewinn. Die betroffene Person, die was falsch gemacht hat, hat den Gewinn, dass sie wieder anfangen kann, ohne in eine höhere Schadensklasse in den Augen der Leute zu fallen, wie beim Auto nach dem Unfall. Und diejenigen, die gelernt haben zu verzeihen, die haben auch einen Gewinn, weil sie die Vergebung Jesu praktiziert haben und dadurch geistlich wachsen, selber geistlich vorankommen. Und wo ich die Vergebung schenke, da hat auch meine eigene Ehe was davon. Da haben meine eigenen Freundschaftsbeziehungen was davon. Weil die Person, die verzeiht, die verbreitet immer Hoffnung. Und die Person, die nicht verzeiht, verbreitet immer Hoffnungslosigkeit. Und je nachdem, ob es Hoffnung gibt oder Hoffnungslosigkeit, ob wir verzeihen oder nicht, je nachdem ist die Qualität unserer geistlichen Gemeinschaft. So, das ist der erste Punkt, die Verantwortung der Gemeinschaft. Wir sagen, ja, Herr, so wie du möchte ich werden, so wie du an mir handelst, möchte ich es weitergeben, um dadurch geistlich zu wachsen. Zweiter Punkt, die Verantwortung der Gemeinschaft. Es werden ja jetzt hier uns einzelne Ratschläge gegeben, die wir beachten sollen im Umgang mit diesen Dingen. Also, der erste Ratschlag heißt, ich lese es einfach mal vor, sieh auf dich selbst, das ist immer noch Vers 1 am Ende, sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Ich blicke also auf einen Fehler, den eine andere Person getan hat. Wir bleiben mal bei der Perspektive. Ich habe die Freude, einmal nicht betroffen zu sein. Ist ja auch mal was wert, nicht wahr? Aber diese Freude kennt jetzt Maßstäbe. Und der erste Maßstab lautet, achte auf dich selbst. Wie kann man das übersetzen auf unser Leben? Man kann also sagen, lass dich nicht anstecken von der Sünde, mach nicht mit. Bleibe geschieden. So nach dem Motto, wenn der eine das darf, darf ich das auch. Das ist der falsche Ansatz. Also lass dich nicht anstecken, ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist der, ich frage mich die ganze Zeit, gibt es dieselbe Sünde, vielleicht in kleinerer Dimension und etwas versteckt, auch in meinem Leben? Und wenn ich mir diese Frage stelle, ich habe das oft erlebt, also ich sage mal ganz offen, ich werde da fündig. Also ich bei mir, ich werde da häufig fündig. Es ist nicht immer dieselbe Dimension, es ist nicht immer dieselbe Größe, das spielt auch gar keine Rolle. Ich werde sehr oft fündig, das ist für mich ein wichtiger Maßstab in der Seelsorge. Wenn da jemand kommt zur Beichte, da frage ich mich immer innerlich, gibt es dasselbe nicht auch bei mir? Und das ist sehr gesund, diese Perspektive habe ich festgestellt, weil ich dann nie über dem anderen bin. Ich schaue nie auf jemanden herab, sondern die Hilfe, die wir geben, ist eine Hilfe, die von unten kommt, die aus dem Wissen um die eigene Betroffenheit, um die eigene Anfälligkeit, sag ich mal, kommt. Ich bin zwar in diesem Fall, den wir verhandeln, jetzt nicht beteiligt, aber es gibt in meinem Leben dieselbe Anfälligkeit, nur dass es nicht so festgestellt wird von anderen Leuten. Und das macht mich demütig. Und da bin ich in einer ganz anderen Haltung, der betroffenen Person voranzuhelfen. Sünde bleibt Sünde, die muss beim Namen genannt und ausgeräumt werden, das hilft nichts. Da kann es keine Kompromisse geben. Aber es ist schon ein Unterschied, ob jemand mitfühlend mit mir selber zum Kreuz geht oder ob einer ein Scharfrichter ist, der von oben nach unten guckt. Das macht einen riesen Unterschied aus. Also achte auf dich selbst. Ich denke immer, wenn jemand auf einem Schiff steht, wir haben ja jetzt viel Seenotrettung im Mittelmeer, wenn jemand auf einem Schiff steht und jemand anders schwimmt im Wasser und ich will den rausziehen, dann ist es besser, ich stehe auf dem Schiff, ich helfe niemandem, wenn ich selber auch mit ins Wasser reinspringe und mit dem um die Wette kämpfe, wer zuerst überlebt. Ich brauche einen anderen Standort, wenn ich jemanden aus dem Wasser der Sünde herausziehen will. Aber wichtig ist, die eigene Betroffenheit im Blick zu behalten. Und dann kommt diese Aussage, diese Spitzenaussage dieses Textes. Einer trage des anderen Last. Ja, wieso kommt hier die Last vor, habe ich mich gefragt. Was soll das? Und da ist mir doch klar geworden, tja, ich weiß ja nicht, wie das so bei euch ist, aber manchmal braucht die Einsicht eine gewisse Zeit. Nicht jeder sieht sofort immer gleich alles ein, oder? Also ich weiß so aus meinen Konflikten, die ich so kenne, dass da schon immer mal ein Zeitfaktor eine Rolle spielt. Also wenn ich mal eine Auseinandersetzung mit einer Frau hatte, dann gehe ich manchmal hin und sage, du, ich entschuldige mich erstmal für die Art und Weise, wie ich mit dir geredet habe, da habe ich noch nichts über den Inhalt erzählt, verstehst du? Dann kommt wieder eine Pause und dann klären wir den Rest. Aber das geht nicht immer im ersten Anlauf, jedenfalls nicht in der Familie Rink. Vielleicht ist das bei euch alles ganz anders, aber bei uns ist das manchmal in Schritten. Und wichtig ist das Ergebnis, dass am Ende alles minus abgeräumt ist und keine Reste übrig bleiben, dass alles minus weggeräumt, das ist das Wichtige. Der Zeitfaktor spielt insofern eine Rolle, weil wir die Spannung, dass jemand etwas nicht einsieht oder noch nicht einsieht, tragen sollen. Und das ist die Last. Genau das ist die Last. Ich muss manchmal einen Weg gehen bis zur Einsicht, bis zu einer Lösung, die vom Himmel her geschenkt wird. Und da wir geistliche Gemeinschaft haben, kommt es auf das Wirken des Heiligen Geistes an. Ich kann keinem Menschen einreden, dass er was ändern muss in seinem Leben. Das kann ich nicht. Aber die Überführung schenkt der Heilige Geist auf seine Weise. Aber diejenigen, die auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen, die brauchen eben manchmal auch ein bisschen Geduld. Ja, davon haben wir immer zu viel übrig, das weiß ich ja. Aber eigentlich ist der Köcher manchmal ziemlich leer, was Geduld angeht, nicht wahr? So, und hier wird gesagt, trage des anderen Last, halte die Spannung aus bis zum Durchbruch, bis zur Lösung. Das ist die Last, die zu tragen ist. Und dann geht's weiter. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, Vers 3, obwohl er nichts ist, der betrügt sich selbst. Also kein eigener Ruhm, so nach dem Motto, naja, also guck dir mal an, was da gelaufen ist hier bei dem anderen. Mir und meiner Familie würde so etwas nicht passieren. Ich und meine Familie, wie oft habe ich das gehört? Selbstbetrug nennt die Bibel das. Ich weiß, bei jedem, der zumindest zu mir zur Beichte kommt, wenn ich dann fertig bin damit, ich weiß, ich kann nachher rausgehen und eine größere Sünde tun, als die derjenige getan hat, der gerade gebeichtet hat. Ich bin dazu immer fähig und in der Lage. Und das gibt mir ein demütiges Herz, weil ich weiß, das eigene Rühmen, der Kampf um die eigene Stellung und die eigene Bedeutung behindert die Beichte. Der Kampf um die eigene Rolle. Ich strebe eine gewisse Größe und Beachtung an. Dieser Kampf behindert den geistlichen Prozess. Also, wenn ich jemandem helfen will, muss ich frei sein von so einer Art Profilneurose. Weil die verdirbt den Prozess der Verwandlung und der Veränderung, den Gott sich vorgenommen hat. Ich darf mich auf Kosten des anderen nicht profilieren wollen, der da gerade einen Fehler begangen hat. Das muss völlig rausgeräumt werden aus dem Herzen. Das ist herauszuräumen. Nur so kann ich einer anderen Person zur Hilfe werden. Dass ich an ihren Lasten nicht noch mich selber dranhänge. Und dann heißt es, prüfe dein eigenes Werk. Das heißt nicht nur mein eigenes Leben, sondern prüfe, wie du jetzt mit der anderen Person umgehst, denn das wird ja im Licht Gottes eine Rolle spielen. Als der Apostel Paulus sich bekehrt hat, ihr kennt ja alle die Geschichte vor Damaskus, da hat er von Jesus, dem Auferstandenen, den Satz gehört, Saul, Saul, jetzt kommt's, warum verfolgst du mich? Jesus hat das, was Paulus den Christen zugefügt hat, sehr persönlich genommen. Er sagt, was du denen antust, und wenn die noch so geringe Leute sind, das hast du mir angetan. Und wir müssen jetzt alle damit rechnen, dass Jesus uns mal fragt, Tobias, ich mach's mal an mir fest, warum beleidigst du mich? Oder warum verachtest du mich? Ich verachte dich doch gar nicht, Jesus, aber was machst du denn mit deinem Bruder, mit deiner Schwester? Was du dort tust, tust du mir. Verstehst du? Das ist die Dimension geistlichen Lebens. Mein Vater, der hatte ja mal, also mein Vater, ich habe es schon mal erzählt, ich erzähle trotzdem, es war, ist mir so nahe, mein Vater, der war ein, also, der war ein Mathematiker. Mit dieser Gabe hat Gott bei seinem Sohn dann eine Pause gemacht. Aber mein Vater war das. Und der hielt überhaupt nichts von solchen emotionalen Ausbrüchen und irgendwelchen da Frömmigkeit und Emotionen. Das war für den nix. Für den zählten Sachen, Zahlen, Fakten. Bumm, so. Und Träume und sowas hielt er immer für irgendwelche Begleiterscheinungen schwankender Seelen. Und ausgerechnet dieser Mann, mein Vater, hatte einen Traum. Und den erzählte er mir nur, weil ich damals, bevor wir ausgereist sind ins Ausland, ihn nochmal gefragt hatte. Ich sage, Vati, ich weiß gar nicht, ob und wie ich hier zurückkomme und ob wir nochmal eine Chance haben. Ich möchte, dass zwischen uns beiden alles geklärt ist, dass wir keine ungeklärten Rechnungen gegeneinander und miteinander irgendwo in der Schublade haben. Ihr wisst, was ich meine. Und da erzählte er mir diese Geschichte. Er sagte, ich bin in einem Traum, sah ich plötzlich ein helles Licht, sagte mein Vater. Und ich dachte, Jesus kommt, um mich zu sich zu holen. Also er dachte, er stirbt, er geht jetzt in die Ewigkeit Gottes. Jesus kommt, also wie Elias Wagen sozusagen, ihn zu holen. Und dann taucht Jesus auf in diesem Licht. Und er sagt, ne, was mach mein Lieber, so wie du jetzt bist, kann ich dich in meinen Himmel nicht reinnehmen. Also mein Vater war Kassierer, der war im Gemeindevorstand, der war engagiert, der war richtig ein guter Christ. Und da kommt der Herr Jesus um die Ecke und sagt, du pass mal auf, da sind ein paar Sachen in deinem Leben drin, die passen nicht zu mir. Und da hat mein Vater im Traum, ich dachte bei einem Mathematiker, ich dachte, ich falle vom Stuhl, ich musste mich richtig festhalten. Da hat mein Vater im Traum Buße getan. Und als er dann sagte, so jetzt kann ich doch kommen, jetzt bin ich doch fertig, da wachte er auf und wenn ich das richtig kalkuliere, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig mache, hat er dann noch 15 Jahre gelebt. Das heißt, er hatte gar keine Erkenntnis, wie Jesus ihn sieht. Verstehst du? Aber im Licht Gottes wurde das eigene Herz offenbar und es war so barmherzig, dass er alles zurechtbringen konnte. Als er dann starb, war diese Art der Buße das Letzte, was ich verbal von meinem Vater gehört habe. Es war ein Bußgebet. Und da habe ich mir gedacht, so will ich auch mal heimgehen. Wenn der Tag kommt, also wenn Elias Wagen mal vor meiner Haustür hält, dann möchte ich gerne so nach Hause gehen. Aber das setzt voraus, dass ich das einübe, dass ich weiß, der Umgang mit einem anderen fällt immer auf mich zurück. Jesus möchte mein inneres Leben so gestalten, dass er durch mich hindurch scheinen kann, in der Art, wie ich jemanden behandle, der gerade in Not ist. Ein letzter Punkt, der Segen geistlichen Lebens. Es ist ja vom Geist der Sanftmut die Rede. Die Sanftmut, wie wir jemanden zurechtbringen. Im Geist, mit sanftmütigem Geist heißt es dort. Die Sanftmut ist, wenn wir den Kontext uns angucken, in Kapitel 5 werden ja die Werke des Fleisches und das Werk des Geistes aufgeführt. Da ist bei der Frucht des Geistes die Sanftmut auch erwähnt. Es heißt Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Treue und dann Sanftmut. Was heißt das? Wenn eine Gemeinschaft in Ordnung kommen soll, egal was los ist, fängt das im Ordnungkommen immer zuerst in meinem eigenen Herzen an. Und zwar in folgender Weise, dass Fleisch und Geist voneinander geschieden werden in meinem eigenen Leben. Die Werke des Fleisches kann man so übersetzen, das ist die natürliche Selbstsucht, die in uns allen steckt. Zuerst ich. Und ich bin besser wie die anderen. Verstehst du? Ich kann das mal auflisten, was hier dazu geschrieben steht. Also, da geht es um Götzendienst, Zauberei. Übrigens, das Wort Zauberei hat auch was mit Drogen zu tun. Drogen werden ja auch erwähnt. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen und Fressen und dergleichen. Das ist sozusagen der alte, unerlöste Mensch, die alte, unerlöste Persönlichkeit, die sich immer mal noch mal meldet in mir. Fleisch. Und dagegen kommt der Heilige Geist in mein Leben, der sagt, ich gebe dir aber ein ausgetauschtes, ein neues, ein anderes Leben, wo du das Fleisch überwinden kannst. Und bei einem Konflikt ist es immer wichtig, welchen Impulsen folge ich? Folge ich jetzt dem Fleisch, der Gier nach eigener Größe und Anerkennung? Oder folge ich dem Heiligen Geist, der da sagt, Liebe, Freude bis hin zur Sanftmut? Wem folge ich? Welchen Impuls? Das ist eine Frage an die nicht beteiligte Gemeinschaft. Ihr, die ihr geistlich seid, die ihr also dem Geist Gottes folgt, was folgt daraus? Wenn ich beteiligt bin oder wenn ich etwas klären soll, dann kommt es erstmal darauf an, dass mein eigenes Herz geistlich wird. Dass in meinem eigenen Herzen eine Scheidung erfolgt. Herr, ich bin nicht im Zentrum, du bist im Zentrum. Es geht nicht zuerst um meine Ehre, um meine Anerkennung, um mich, sondern es geht zuerst um dich und dein Reich. Und jetzt hilf mir, den Bruder, die Schwester in deinem Licht zu sehen. Ja, es muss etwas in Ordnung gebracht werden. Aber schenke, dass ich es machen kann, so wie du es machen möchtest. Was bedeutet das? Das bedeutet erst einmal, wenn der Heilige Geist in mir regiert, dass ich dasselbe Ziel habe, das Jesus auch hat. Und dieses Ziel kann man so formulieren, dass man sagt, ich freue mich schon darauf, dich ohne Sünde, ohne deine jetzige Sünde, über die wir gerade noch reden, wieder ansehen zu können. Ich freue mich darauf, dich ohne den Fehler wieder ansehen zu können. Das ist das Ziel Gottes mit unserem Leben und das ist das, was wir weitergeben sollen. Ich freue mich, dich ohne den Fehler ansehen zu können. Das hat Jesus zu Petrus gesagt, als der kurz davor stand, Jesus zu verleugnen. Und wenn du dich dermaleinst bekehrst, stärke deine Brüder. Jesus hat voller Sehnsucht auf die Umkehr seines Apostels gewartet und sich schon darauf gefreut, was für ein Segen dadurch hervorgeht. Das war Jesus. So ist er auch zu uns, oder? Jetzt kommt es aber darauf an, dass wir so werden, wie er schon ist. Und das ist, folge dem Heiligen Geist. Folge dem Geist und nicht dem Ich, dem eigenen Profilierungs-Ich, was in uns allen steckt. Folge dem Heiligen Geist. Und wie mache ich denn das praktisch? Ich persönlich liebe es immer, mal einen Blick auf ein Kreuz frei zu haben. Ich brauche mal so einen Ort der Stille, wo ich auf ein Kreuz gucke. Das ist, jetzt kann man auch ohne Kreuz machen, aber mir hilft das eigentlich immer. Und ich gucke auf dieses Kreuz und sage, Herr, ich habe jetzt demnächst ein Gespräch. Aber wie kann ich das jetzt so gestalten, dass du hervorleuchtest? Und dann bringe ich erstmal mein eigenes Herz in Ordnung und sage, Herr, vergib mir. Vergib mir dort, wo ich falsch reagiert habe oder wo ich die Person nicht richtig angesehen habe, wo ich mit dem Ziel, das du verfolgst, gar nicht einverstanden war, möglicherweise. Also komme ich zurück. Ich komme zurück auf den Jesusweg. Ich komme zurück auf den Weg des Heiligen Geistes und so funktioniert geistliches Leben, dass wir immer wieder auf den Jesusweg zurückkehren, ganz persönlich. dann kann durch Jesus durch mich auch handeln. Also die Scheidung von Fleisch und Geist wird bei denen vorausgesetzt, die da helfen sollen. Das ist der große Textzusammenhang. Könnt ihr nachlesen. Und dann kommt eine Frucht zustande. Wisst ihr, es gibt nichts Schöneres, für mich jedenfalls, als mitzuerleben, wie jemand wieder zurechtkommt. Ich sage das immer wieder, nach mancher Seelsorge, wenn dann große, harte Nüsse geknackt wurden, ist manchmal eine Gegenwart Gottes im Raum, die ist unbeschreiblich schön. Da ist jemand wieder mit dem Evangelium verbunden worden. Da ist der Weg zum eigenen Herzen freigeräumt. Und der ganze Segen Gottes kann wieder uneingeschränkt im Leben dieser Person ankommen. Und darum geht es. Jesus, ich will mich mit deinem Ziel eins machen. Das heißt, ich folge dem Heiligen Geist in dieser Sache. Ich folge dem Heiligen Geist. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist sozusagen der Mörtel der Mauer, die wir im Tempel Gottes gemeinsam als Gemeinde sein sollen. Das ist der Heilige Geist, nicht die eigene Befindlichkeit, nicht das eigene Denken. Und wo das geschieht, entsteht ein Raum, den Gott mit seinen Wundern füllt. Übrigens in Erweckungszeiten, damit möchte ich schließen, in Erweckungszeiten ist das immer so, da erzählen dir die Leute, wie sie zur Buße gefunden haben und wie schön das ist. Wenn die Erweckung ein bisschen weg ist, wenn das so ein bisschen sich abkühlt, da erzählen dir die Leute, wie sie zu Geld gekommen sind und zu anderen Sachen. Verstehst du? Das kann auch ein Segen sein, natürlich. Aber es ist nicht das gleiche Format. Das Hauptthema des Evangeliums ist, wie kann die Schuld aus einem Menschenleben herausgeräumt werden? Wie kann etwas in Ordnung kommen? Wie kann das Licht neuen Raum finden, mehr Raum finden? Das ist das Thema. Und die Freude ist unbeschreiblich groß, wo das gelingt. Da haben, ich sage es nochmal, alle einen Vorteil. Stellen wir uns mal eine Ehe vor, die lange Zeit gelitten hat unter einer Schwierigkeit. Jetzt kommen beide Seiten zu dem Ergebnis, die das sagen, wir verzeihen uns. Und verzeihen heißt, wir haken nicht nach, wir schauen nicht zurück, wir schmieren nicht das Ding neu aufs Butterbrot. Wir verzeihen und wir fangen dort neu an. Das ist ein Weg, wo alle Seiten nur gewinnen können, die dabei beteiligt sind. Jeder kann nur gewinnen. Wo das Fleisch, also die Ich bin groß Orientierung oder die Ich bin wichtig Orientierung zur Herrschaft kommt, werden wir uns streiten ohne Ergebnis, voneinander entzweien ohne Lösung, hoffnungslos nebeneinander näher hocken ohne Hoffnung. Aber wo der Heilige Geist unser Leben erfüllt, kann alles neu werden. Dein ganzes inneres Leben kann mit Licht und Liebe Gottes, mit seiner Gnade und Gegenwart neu erfüllt werden. Und das ist das größte Geschenk, das wir im Evangelium haben können. Das ist eigentlich der Kernbereich geistlicher Gemeinschaft. Dass sich diese Räume, die Gott mit seiner Gegenwart füllen möchte, neu öffnen. Dass sie neu angeschlossen werden an die Quelle. Und dass Jesus zur Herrschaft kommt. Das macht geistliche Gemeinschaft aus. Und das ist so schön. Das ist so eine hervorragende Erfahrung. Die setzt unseren Glauben nicht nur frei, sondern führt uns in eine ganz neue Dimension des Glaubens. Da werden ganz neue Räume in der Nachfolge Jesu aufgeschlossen. Das möge Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist uns allen schenken. Das Schöne ist, damit schließe ich, es ist bereit. Wenn wir zum Heiligen Abendmahl gehen, sehen wir Kreuz und Auferstehung Jesu. Und wir wissen, es ist bereit. Es liegt da. Gott hält sein Wort. Und wenn wir dasselbe nur auch wollen, dann gibt es eine Beziehung, die Gott mit seinem Geist füllt. Nun möchte ich noch zum Schluss beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, für deine Liebe und auch dafür, dass es für dich keine aussichtslose Lage gibt. Du bist Herr und du schenkst überall das Beste hinein. Du hast uns mit deinem Sohn das Beste gegeben, das du überhaupt hattest. Wie solltest du uns mit ihm nicht alles andere auch noch schenken? Und wenn wir jetzt zum Heiligen Mahl kommen, so feiern wir die Gabe deines Sohnes und danken dir dafür, für diesen Sohnes, für diese Sohnesgabe, der am Kreuz alle Schuld auf sich genommen hat, alle Schande, alle Finsternis besiegt hat. Und wir beten darum, Herr Jesus, dass dieses dein Licht jetzt auch unsere Herzen erfüllen kann, dass die Fülle deiner Gegenwart zu uns kommen kann. Gelobt und gepriesen sei dein Name, du bist herzlich gut und wir dürfen es auch werden in deiner Gegenwart. Amen.